Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Moin, moin, Joshua.
Moin, Philip, und herzlich willkommen alle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu unserem nächsten Adventskalendertürchen. Und heute soll es um das Thema autonomes Fahren gehen. Denn als wir über die humanoiden Roboter gesprochen haben, da haben wir schon im Vorfeld gesagt, was da wohl jetzt alles reingehört und dass da ja eigentlich auch autonomes Fahren zugehören würde, weil das sind ja Roboter auf 4 Rädern. Und deswegen wollen wir jetzt, wie gesagt, über autonomes Fahren sprechen. Hast du denn selber, Philipp, schon Erfahrung gemacht mit autonomem Fahren?
Nur teilautonom. Mit dem, was, also beim Probefahren von einem Tesla, innerhalb der Einschränkungen, die hier in Deutschland gelten, die ja doch sehr massiv sind. Und mein aktuelles Auto fährt insofern autonom, wenn ich ihm sage, da ist eine Parklücke, dann sagt er, okay, Hände weg, Füße weg, ich mach das. Und manchmal klappt das.
Ja, das gibt's ja, also den Einparkassistenten gibt's ja auch schon ganz schön lange, ne?
Ja, aber das, der ist jetzt anders. Also ich hatte ihn auch vorher in dem Auto. Da musste man noch so selbsttätig bremsen und Gas geben und so. Und jetzt ist wirklich alles weg, ich mach das. Also das ist schon nochmal Next Level, aber es ist kein autonomes Fahren. Also ist die Antwort auf deine Frage so richtig nein. Und du?
Nee, also ich habe auch nur Tesla Probefahrt mal gemacht. Das ist auch schon echt lange her. Das war noch vor Covid. Also schon relativ lange her und halt Level 2, ne? Das, also vielleicht muss man zu diesen SAE-Leveln sagen, es gibt 5 Level. Mhm. Über Level 1 wird nicht mehr gesprochen. Und Level 2 ist jetzt so das unterste, was in den Tabellen auftaucht, falls das mal jemand googeln möchte. Das ist quasi Teilautomation, wo der Fahrer aufpassen muss. Also das ist dieses immer mal wieder Hand ans Lenkrad legen, Augen geradeaus. Es gibt ja jetzt in den ganzen Neuwagen diese Kameras, die einen ständig beobachten. Was ich übrigens gruselig finde, aber da kann man vielleicht von anders drüber sprechen. Die dann sagen, ja, jetzt bitte geradeaus gucken, Lenkrad, Steuerung übernehmen, yada. Also es ist nicht wirklich autonom, das ist halt nette Assistenz. Und Level 3 ist dann bedingte Automation. Das heißt, man kann schon quasi die Augen wegnehmen. Und das ist sehr, sehr begrenzt. Also sind meistens dann auch Teststrecken, selbst wenn die das schon können. Und dann gibt's Level 4, das ist dann die nächst höhere Automation, wo kein Fahrer mehr nötig ist. Was aber, wie gesagt, auch wie bei Level 3, was jetzt bei vielen ist, nur in bestimmten Zonen ist. Also zum Beispiel in San Francisco oder LA fahren die Waymos rum. Und da ist das dann legal in diesem Bereich, weil die genau darauf trainiert sind. Das sind dann quasi die Robotaxis, wie man das aus Total Recall kennt, nur ohne die creepy Puppe, die vorne sitzt.
Besser so.
Ja, also das kann man sich mal angucken, wenn man selber nicht nach San Francisco will, kann man sich das mal bei YouTube anschauen. Da sind, ich meine, über 100.000 Waymos im Einsatz in San Francisco allein. Das ist so mein letzter Stand. Kann aber auch mittlerweile schon mehr sein. Der Kollege Brandon Q. Morris, der auch bei uns schon öfter mal Gast war, der hat es auch schon gemacht in San Francisco. Hat da auch einen längeren Post drüber gemacht. Und das ist da halt ganz normal im Stadtbild. Und Level 5 ist dann quasi so das Endziel, sage ich mal, für alle Unternehmen, die aktuell daran forschen. Also fallen mir jetzt als erstes die drei größten ein, Alphabet, also die Google-Mutter, Tesla und BYD. Das ist dann die volle Automation, wo kein Fahrer nötig ist und also quasi wie das Level 4, nur überall und unbegrenzt. Das ist dann das Auto, was quasi von Ostküste zu Westküste oder bei uns oder bei euch, muss man ja sagen, von Schleswig-Holstein nach Bayern fährt und das Ganze komplett alleine machen kann. Und da sind wir halt noch nicht. Das ist Level 4 ist das, wo wir schon sind. Und was das Ganze auch so ein bisschen einschränkt, ist ironischerweise der Kampf um die Technologie. Also Tesla hat sich ja entschieden, das Ganze nur über Kameras zu machen. und das leider komplett abzuschaffen. Also es ist quasi so ein Laserradar, kann man das sehr vereinfacht sagen. Und Google setzt weiterhin darauf, aber es funktioniert deutlich besser, muss man einfach sagen. Also Tesla hat mittlerweile auch zugegeben, dass sie hinter Waymo sind technisch. Allerdings ist halt bei Waymo das Problem, dass sie halt immer noch mit diesen HD-Karten arbeiten. Und mit LiDAR ist es A teurer und geht halt nur bei gut gemappten Orten. Und das macht das Ganze so schwierig, weil dafür musst du eigentlich dann die gesamte Welt mappen und die darauf trainieren. Und das ist halt eher unwahrscheinlich, sagen wir mal so. Kann möglich sein, weiß nicht, aber das ist auf jeden Fall nichts, was jetzt ganz, ganz schnell kommen kann. Dementsprechend ist es ein ganz spannendes Technologierennen, weil ich beide Seiten verstehen kann. Also ich verstehe den Ansatz zu sagen, wir gehen nur auf Kameras. Also gute Roboterautos, die müssen im Prinzip die Sehleistung von Menschen und die Verarbeitungsleistung dieser Daten genau wie Menschen machen können, um dann auch wie Menschen im Straßenverkehr zu reagieren. Was super schwierig ist. Also da sieht man dann auch ganz gut, was für eine krasse Leistung das menschliche Gehirn so bringt. Und der Vorteil, den ich auch noch bei Tesla dabei sehe, ist, dass sie diesen Shadow Mode haben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Philipp. Das ist, Tesla hat so einen Modus aktiviert, also bei allen Teslas ab 2016 oder 17, wo das System quasi leise vorhersagt, was es getan hätte, wenn es selber reagiert hätte und nicht der menschliche Fahrer. Also die gucken dann, was macht der menschliche Fahrer in Situation A und wie hätte in der gleichen Situation die KI reagiert. Und daraus zieht Tesla super viele Daten. Und das sind ungefähr 50 Milliarden Meilen pro Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist ein riesen krasser Datensatz. Den es halt für seinen Dojo nutzen kann. Und bei Waymo ist es halt noch die Sensor Fusion und HD-Karten. Hab ja eben schon kurz drüber gesprochen. Und da ist ganz spannend, dass es halt super funktioniert. Das ganze Kamera-, LiDAR- und Radar-Set kostet um die $13.000 bis $15.000. Also ist nicht wenig. Aber ist bei Tesla halt nur $400, die Kameras. Oder zeigt sich schon Unterschied. Aber was da auch noch für Waymo spricht, muss man einfach sagen, es gab 2024 eine Studie von der Swiss Re, also große Versicherung, und da hat Waymo halt eine Reduzierung von Schadensansprüchen und Personenschadensansprüchen von 90% erreicht gegenüber menschlich gefahrenen Fahrzeugen. Und das ist halt, das ist echt krass. Und das ist auch, glaube ich, immer so das Hauptargument von Befürwortern des autonomen Fahrens, dass es deutlich sicherer wird. Und die Daten scheinen das auch herzugeben, zumindest bei den Waymo-Fahrzeugen. Bei Tesla gibt es da auch Daten zu, die allerdings von Tesla selbst stammen. Deswegen, da ist mir keine externe Studie bekannt. Könnte
ein Bias drin liegen.
Ja, genau, da könnte ein Bias.
Ja, und ich glaube, die spannende Frage ist ja auch noch, wenn man so ein bisschen guckt, was für Szenarien gab es und gibt es für autonomes Fahren. Will man autonomes Fahren in einem Umfeld gemischt mit nicht autonomem Fahren? Ja oder nein? Und sozusagen, wie geht man dann mit Störungen da um? Ne? Hätte man jetzt ein System, das durchgängig nur autonom fahren würde, hätte das ja enorme Vorteile, was die Effizienz des Verkehrs angeht. Wenn alle autonom fahren, können alle miteinander kommunizieren und Daten austauschen, so dass im Grunde genommen in einer idealen Welt brauchst du gar nicht AGI für, reicht ja schon eine spezifische KI, optimal den Verkehrsfluss steuern könnte, so dass alle Beteiligten schnellstmöglich an ihr Ziel kommen. Funktioniert aber natürlich nur, wenn alle mitmachen. Und da kommt, glaube ich, dann so eine Frage auf uns zu, wenn die Technik erstmal bei Level 5 ist, dann ist man natürlich auch schnell dabei zu sagen, ja gut, dann müssen wir alles andere verbieten, weil es ist ja viel unsicherer.
Und das nimmt uns dann wieder die die Autonomie weg, worüber wir auch schon in der letzten Episode gesprochen haben.
Richtig. Und dann kommen so Menschen wie ich, die ja auch noch leidenschaftlich gerne Motorrad fahren und denken sich, wie passen wir denn in dieses Szenario von Zukunftsfahren? Ja. Aber muss man gar nicht Motorradfahrerin und Motorradfahrer sein, reicht schon Fahrradfahrer zu sein. Dann, ne? Also wenn ich sage, der gesamte Verkehr soll autonom funktionieren, dann kann ich ja auch auf Ampeln und all so ein Gedöns verzichten. Aber dann kann ich da nicht mehr als Fahrradfahrer einfach so drin mitfahren. Dann brauche ich eigentlich einen separaten Fahrweg, der komplett getrennt ist von dem anderen. Das macht ja vielleicht in Großstädten gesehen sowieso Sinn. Mhm. Aber da kämen dann, glaube ich, ja, große Veränderungen auf uns zu, wenn man so ein Modell nehmen würde. Und da sehe ich tatsächlich den Vorteil, bei einem Ansatz, wie Tesla ihn fährt, zu sagen, wir brauchen eigentlich ein Auto, das von der Wahrnehmung her so funktioniert wie der Mensch und auch Dinge sehen kann, und dann anhand des Bildes interpretiert. Und das kann leider ja nicht.
Ja.
Also, oder obwohl, nee, nicht ist falsch. Dafür hat man nur wahrscheinlich nicht den gleichen Datensatz, um es zu trainieren. Also, ja. Ich meine, nennen wir es einfach mal Radar, auch wenn es technisch ja was anderes ist. Aber ich meine, Fledermäuse können auch nur mit Ultraschall alles Mögliche in dieser Welt identifizieren. Also wird man wahrscheinlich auch eine KI trainieren können, mittels LiDAR, Radar oder weiß nicht was, alles zu erkennen. Aber man hat bestimmt nicht den Datensatz, den es dafür bräuchte, um die sicher zu trainieren. Und Bildmaterial haben wir von allen Dingen dieser Welt in quasi unendlicher Menge. Und der Datensatz, der jetzt schon gehoben wird, was du gesagt hast mit dem Shadow Mode, ne, ist natürlich fürs Training der Hammer.
Absolut,
ja.
Absolut. Und trotzdem sieht man halt an diesen Edge Cases, dass selbst dieser riesen Datensatz an Grenzen kommt. Ne? Also du hast ja diesen Longtail an schwierigen Situationen, die wir im Alltag sehen können. Also nasser Zement auf dem Boden ist halt für Kamera super schwierig. Und ein Fahrrad, was oben auf dem Auto befestigt ist, zum Beispiel, oder hinten drauf sieht dann die Kamera vom Tesla einen Fahrrad, das den Weg kreuzt, zum Beispiel, anstatt dass es einfach quer hinten drauf ist. Oder ein Baum auf der LKW-Ladefläche oder eine Frau im Rollstuhl, die irgendwie einem Hund hinterherrollt. Das sind all solche Sachen, das macht super schwierig, ist für unser Gehirn aber sehr, sehr schnell in einen Zusammenhang zu setzen und dann darauf zu reagieren.
Ja.
Und Das
ist vielleicht also nämlich ein spannender Punkt, gerade was du da ansprichst, ne? Vielleicht macht das autonome Fahren eigentlich wahrscheinlich gar nicht unbedingt viel weniger Fehler, nur komplett andere. Es macht halt nicht die üblichen, die wir machen. Dafür macht es halt andere, die wir nicht machen würden, ne?
Ja. Also, es macht halt definitiv deutlich weniger Fehler mit Schäden. Das zeigt ja diese Swiss Re-Studie, zumindest bei dem Level 4 von Waymo. Und da gibt's auch noch ein paar andere Cases, wo Google zeigen konnte, dass sie, da haben sie quasi den Kameraansatz mit ihrem Ansatz verglichen in verschiedenen Situationen. Das waren auch tatsächlich praktische Beispiele, wo dann zum Beispiel Waymo durch das LiDAR einen Fußgänger erkannt hat in einem Staubsturm, dass der mit der Kamera nicht sichtbar gewesen wäre.
Mhm.
Ja. Und das zeigt halt, okay, es ist gerade in die Richtung besser, aber du weißt halt gerade nicht mit den Fortschritten in der künstlichen Intelligenz, ob der Kameraansatz, der jetzt so hinterherhinkt, irgendwann es überholt, weil es einfach einen Durchbruch braucht bei der Datenverarbeitung oder dem Thinking der KIs. Das wird ganz spannend sein zu sehen.
Ja, zumal wenn zwei Systeme konkurrierend weiterentwickelt werden, so wie jetzt, kann es ja auch immer die Chance geben, dass man am Ende beides kombiniert. Und wenn du den Gesamtverkehr, jedes Fahrzeug mit so einem LiDAR ausrüstest, wirst du ja durch Skaleneffekte die Kosten dafür auch nochmal enorm senken können. Ne? Es wird nie so billig sein wie nur Kamera, gar keine Frage. Aber wenn man feststellen sollte, wir haben einen riesen Mehrgewinn dadurch, dass wir beides haben, wird wahrscheinlich auch das eine Option sein.
Wahrscheinlich, ja.
Autonomes Fahren ist ja sonst auch noch ein Ding jenseits des Individualverkehrs für den öffentlichen Verkehr, also autonome Busse. Da würde ich mal sagen, die haben ähnliche Hürden wie der Pkw-Verkehr. Abgesehen davon, dass wenn du weißt, ich setze diesen Bus A immer auf Linie A ein, dann könnte ich natürlich auch eher sagen, okay, ich benutze halt nochmal hochauflösende Karten etc. pp., um das System vielleicht noch mehr zu optimieren. Schwierig wird es dann nur, wenn es Baustellen gibt und Umleitungen und plötzlich muss das Ding irgendwo fahren, wo es sonst nicht fahren konnte. Und ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Ich wundere mich ja, warum nicht die Bahn schon viel, viel länger autonom fährt, weil in meiner Welt und also okay, ich fahre weder viel Bahn noch bin ich jemals selber Bahn gefahren im Sinne von ich bin Lokführer. In meiner Welt wäre das doch viel, viel einfacher, da ein System drauf zu trainieren als im Pkw-Verkehr. Der hat doch keine Ahnung, wie viel mehr Variablen als so ein Zug, der immer auf der Schiene fährt, oder?
Würde ich auch tatsächlich denken. Jetzt gut, bei der Bahn würde ich einfach sagen, die sind halt noch in den 90ern. aber jetzt in anderen Ländern, die ja sehr bahnfreundlich sind, da wundert es mich dann schon, weil das ist ja sehr berechenbar. Und das Ganze wird ja hundertprozentig sowieso schon von Algorithmen berechnet. Also die Fahrpläne, wann was geschaltet wird und so weiter, sitzt ja auch keiner mehr im Schalthäuschen. Deswegen wundert mich das tatsächlich auch. Das müsste eigentlich der einfachste Case sein für autonomes Fahren.
Ja. Spannende Frage hier. Geht mal raus an die Community. Falls sich irgendjemand von euch mit dem Thema Bahn auskennt, kommt bitte mal im Discord vorbei und schreibt uns, ob ihr da irgendwas zu wisst. Dann nehmen wir das gerne in eine der nächsten Episoden auf und ergänzen das nochmal. Das wäre echt cool zu wissen, warum das nicht schon voller Standard ist. Ja. Und autonomes Fahren führt ja irgendwie auch zu autonomem Fliegen in meiner Welt. Es gab doch jetzt so jede Menge Berichte über Volocopter und keine Ahnung, wie die ganzen Dinge alle hießen, die Lufttaxen, die schon eigentlich alle unterwegs sein sollten, aber es so richtig doch nicht sind. Ist auch so eine Geschichte, wo ich denke, also will man das? Wollen wir sozusagen den Luftraum jetzt auch noch vollkleistern mit sowas? Aber gut, die ja, wollen also, wir das Frage ist ja eh eine schwierige, wie wir festgestellt haben in diversen Episoden.
Flugzeuge sind ja eh schon größtenteils autonom. Der Pilot muss ja so gut wie gar nichts mehr machen, wenn er nicht will. Also die machen Starts und Landungen meistens selbst, weil das ist, wo Piloten Spaß dran haben. Aber das kann die KI halt auch schon. Also kann der Bordrechner alles machen. Und der Flug selbst, nach Start und Landung, also zwischen Start und Landung, ist fast immer vollautonom. Und da ist dann der Pilot quasi nur noch zur Überwachung der Systeme da. Aber die Steuersoftware ist halt auch zur Überwachung der Piloten da, weil es sind tatsächlich viel mehr Fälle, die Steuersoftware eingreift wegen Pilotenfehler als andersrum. Muss man einfach dazu sagen.
Ja, jetzt denken wir nur noch mal an die Boeing. Welche war das?
Die Max.
Max irgendwas? Da war es ein bisschen umgekehrt, ne?
Die 737 Max, genau. Das waren zwei Abstürze, aber das waren halt auch Fehler, wenn ich es richtig verstanden habe, durch das Pilotenhandbuch. Also da wurden die Piloten quasi nicht richtig gebrieft mit diesem System.
Und ich dachte, das wäre in der Steuerung selber sogar ein Fehler gewesen.
Aber vielleicht war das auch ein Mix. Also ich weiß, dass es Klagen gab, weil das Training wohl falsch war. Oder das Manual. Dass die Piloten da quasi richtig reagiert haben, so wie sie es gelernt haben im Training, aber das dann nichts genützt hat. Und das dann umgeschrieben werden muss. Also ja, gruselig. Aber klar, solche Fälle sind dann natürlich auch deutlich bekannter als andersrum, weil sie so ein bisschen die Angst vor den Technologieneuerungen auch widerspiegeln, die auch zu Recht da. Es ist ja so, wenn Tesla in Brand gerät, dann ist das überall in Nachrichten. Und dass die Quote, wie oft Benziner brennen im Vergleich zu E-Autos viel, viel, viel höher ist, da redet halt irgendwie keiner drüber. Das kommt dann halt nicht so in die Nachrichten. Da sieht man halt, wie
das kann ich aus praktischer Erfahrung bestätigen. Die Aufnahme hier hat sich ja jetzt verzögert, weil als wir starten wollen, mein Feuerwehrmelder ging und ich los musste. Wenn ich so die letzten 2 Jahre zurückgucke, hier bei uns auf der Autobahn, es hat ein E-Auto gebrannt und mehrere Benziner. Also jetzt fahren natürlich auch viel, viel mehr Benziner über die Autobahnen als E-Autos, ne? Aber E-Autos holen auf. Eine Sache, die mir noch einfällt zum Thema autonomes Fahren, ich glaube, für unsere Generation und alle anderen, die noch so richtig Führerschein gemacht haben und viel gefahren sind, wird das eine krasse Nummer, in so einem Auto zu sitzen und einfach nur zuzugucken, wie das fährt. Andererseits bieten sich natürlich auch komplett neue Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn das Auto wirklich komplett autonom fährt, dann kann ich mir auch diesen ganzen Platz mit Lenkrad und allem Pipapo sparen und hätte einfach viel mehr Raum in dem Auto. Und ich könnte mir auch überlegen, ob sowas wie Carsharing nicht plötzlich viel, viel besser funktioniert, weil viel weniger Autos rumstehen müssen. Weil die können ja, das Problem beim Carsharing für mich jetzt zum Beispiel ist, um so ein Carsharing-Auto zu bekommen, muss ich 40 bis 50 Kilometer fahren, weil da ist die nächste Stadt, die sowas hat. Aber wenn das Ding selber zu mir fahren könnte, ja super.
Ja, also ich glaube, also Auto als Besitztum wird dann enden, langsam. Also es wird in ländlichen Regionen halt länger dauern als in Städten, klar. Aber das wird gehen, also in Richtung Null gehen. Nie ganz auf Null, dafür leben Leute zu abgeschieden. Aber es wird in die Richtung gehen, weil es sich nicht mehr lohnt, so lange Downtimes zu haben.
Insofern doch spannend, dass alle Autohersteller daran arbeiten, weil im Grunde genommen arbeiten sie damit, vielleicht nicht an ihrem Sargnagel den letzten da reinzuschlagen, aber immerhin daran, ihre Produktionsmengen definitiv um ein Vielfaches zu reduzieren. Und ich meine, klar, jetzt gibt's hier Moja oder so, sind ja auch erste Versuche von, ich glaube, VW ist es, ne? In so einen Bereich zu kommen, dass die so ein Fahrsystem gleich noch anbieten. Aber das wird ja nicht die gleichen Umsätze schaffen. Also da müssen die echt an was Neues denken, wenn die Marktbedeutung behalten wollen, ne? Ja, wann werden wir Level 5 erreichen? Was meinst du?
Also ich glaube, großflächig Level 4 2030 und Level 5, es ist so schwer alles zu sagen, ne, mit der Akzeleration durch KI, aber 5 Jahre später, 5 bis 10 Jahre später, würde ich schätzen.
Ich glaube tatsächlich, also ich könnte mich deinem Fahrplan jetzt komplett anschließen, würde aber sagen, ich habe eigentlich null Ahnung, denn ich glaube, der entscheidendste Faktor wird tatsächlich KI sein. Schaffen wir es, KI-Systeme so entweder so klein zu machen und so effizient, dass die im Auto mitfahren können, oder schaffen wir es, ein System zu etablieren und eine so gute Netzabdeckung zu haben, dass das remote geht?
Ja, es war definitiv noch nie so schwer, Predictions zu machen wie jetzt.
Ja.
Das ist so.
Krasser Punkt. Ja, ich würde aber sagen, wenn ich so auf die Zeit gucke, müssen wir mal schon wieder einen Deckel drauf machen.
Viel Bonus-Content.
Thema autonomes Fahren. Und ja, wie gesagt, wenn irgendjemand hier aus der Community eine Idee hat bezüglich Bahn und warum das da nicht schon Stand der Technik ist, schreibt es uns gern in den Channel im Discord zu dieser Episode und dann ergänzen wir das hier nochmal bei Gelegenheit. Genau. In diesem Sinne, Kommt hier nochmal unser kleiner Werbeblock mit unserem Hinweis auf das Autorenpaket, www.autorenpaket.de. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Ciao, ciao.
Bis morgen.
Das war eine weitere Episode vom Treecorder. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir haben noch eine Bitte an dich. Wenn dir der Treecorder gefällt, dann hinterlass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das motiviert uns zum Weitermachen und hilft auch noch allen anderen Interessierten, den Podcast kennenzulernen.